Heute haben wir den 8. Mai und worum es sich dabei genau handelt, das haben wir euch vorher schon erklärt, aber das könnt ihr auch gerne nochmal nachhören, falls ihr es verpasst habt, auf www.freefm.de. Zum Thema Faschismus und dem 8. Mai generell haben wir nun auch mit Andrea Schiele vom Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten gesprochen.
FreeFM. Hallo.
Dann fangen wir einfach mal direkt an und zwar mit der ersten Frage. Seit wann gibt es denn den Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten überhaupt?
Die ersten Gruppierungen haben sich direkt nach Kriegsende, nach der Befreiung der Lager, einfach direkt als Häftlingsgruppen organisiert und lokale Gruppen gegründet. Und 1947 gab es dann den ersten bundesweiten Zusammenschluss in Frankfurt. Damals gab es einen Rat der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes.
Und woher kommt so Ihr persönliches Interesse und Engagement an dem Thema?
Bei mir hat sich das eigentlich aus einem antifaschistischen Interesse herausgebildet. Das hat das mit Gerechtigkeitsfragen zu tun, weil wenn man sich die Gerechtigkeitsthemen immer genauer anschaut, dann kann man ganz oft feststellen, dass es um Ungleichheiten geht. Und wenn ich Ungleichheiten bekämpfe, bin ich ganz schnell beim Thema Antifaschismus, was sind die Hintergründe? Und dann guckt man sich halt um, was gibt es für Strukturen und dann landet man unter Umständen bei der VVN-BDA.
Und also offensichtlich wollten Sie und allgemein der Bund sicher auch den 8. Mai mit bestimmten Veranstaltungen und so weiter feiern. Aber da hat uns ja das Coronavirus offensichtlich einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Ja.
Was wäre denn geplant gewesen und wie wird denn jetzt gefeiert?
Also wir haben schon relativ früh, als Hintergrund noch, wir sind in Ulm eine ziemlich kleine Kreisvereinigung. Also wir haben wenige Mitglieder, entsprechend wenig kriegen wir auch selber auf die Beine gestellt. Wir hatten geplant, mit Kooperationspartnern, mit dem Dokumentationszentrum am Oberen Kuhberg gemeinsam eine Gedenkveranstaltung zu machen und zu überlegen, wie man das machen kann. Das hat jetzt alles nicht geklappt. Das Dokumentationszentrum macht jetzt online am 8. Mai ein tolles Format mit Interviews, mit Podcasts. Da verweisen wir jetzt einfach drauf hin, weil wir das einfach anders auch gar nicht logistisch hinbekommen jetzt unter diesen Umständen.
Und also ich meine, wenn man dann einen Blick auf Ihre Website wirft, dann fällt eigentlich ziemlich schnell ins Auge Ihr persönlicher Einsatz bezüglich dem 8. Mai als Feiertag. Warum ist es denn für Sie als Bund auch so wichtig?
Das hat tatsächlich mit dem Schwur von Buchenwald ganz massiv zu tun. Das ist ja unser Leitspruch, unsere Losung, wie das so schön bei uns heißt, den die Häftlinge damals, als sie Buchenwald ja fast selber befreit haben, nicht fast, sie haben das selber befreit, die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln, Aufbau einer neuen Welt, Frieden und Freiheit ist unser Ziel. Mhm. Und das ist von Anbeginn an das tragende Moment und wir stellen jetzt halt nach 75 Jahren immer wieder, nicht nur jetzt, aber wir haben immer wieder festgestellt, wir müssen ganz viel dagegen kämpfen, dass das Erinnern als Basis, wie gestalten wir eine freiheitliche Zukunft, immer versucht wird zu verdrängen. Das ist immer konsequent durch die ganze Zeit seit 1945 Versuche gab und gibt, Geschichte zu relativieren und zu sagen, naja, aber da war es ja richtig oder da war es auch nicht so schlimm und da hat es doch auch Gutes. Und wir sagen, nein, es war ein massiver Eingriff in freiheitliche Rechte. Dafür kämpfen wir jeden Tag, dagegen setzen wir uns jeden Tag ein, dass sowas wieder passiert. Und deswegen ist es so wichtig, so ein Signal auch in gesellschaftliches zu setzen mit einem Feiertag, um das Ganze auch nochmal ganz klar 75 Jahre später in den Fokus zu rücken und zu sagen, es ist wichtig, dass wir da als Gesellschaft dran sind, dass wir da gemeinsam agieren. Und da haben wir ja auch wichtige Bündnispartnerinnen an Bord. Die Gewerkschaften haben inzwischen weitergehend eine Beschlusslage, dass der 8. Mai Feiertag werden soll. Also wir sind auch gar nicht alleine unterwegs.
Aber was ich mich jetzt dann auch noch frage, ist, warum muss es überhaupt so diskutiert werden? Ich meine, was ist dann das Argument der Gegenseite, dass der 8. Mai eben kein Feiertag sein sollte? Hat es dann auch was mit der Relativierung von Geschichte zu tun oder hat es nochmal einen anderen Hintergrund?
Ich muss da ein bisschen mutmaßen, was die Beweggründe der anderen Seite sind. Ein Argument ist immer, wenn es um die Frage von grundsätzlich von Feiertagen geht, wenn ja, welche und braucht es noch mehr? Und da haben wir ja auch ein unterschiedliches Bild in den verschiedenen Bundesländern. Bayern und Baden-Württemberg haben ja relativ viele Feiertage durch den christlichen Kontext, während zum Beispiel Berlin ja relativ wenig Feiertage hat. Mhm. Also da haben wir einmal so diese, oh Gott, nicht noch einen Feiertag mehr. Es gibt auch immer interessanterweise Begründungen, die mit wirtschaftlichen Zusammenhängen zu tun haben, als würde diese Republik da niederliegen, wenn wir einen Feiertag mehr hätten. Wir stehen weltweit als eine der stärksten Wirtschaftskräfte, selbst jetzt in dieser Corona-Krise noch da. Das ist auch ein schwieriges Argument aus meiner Perspektive, aber das kommt auch immer. Und dann gibt es natürlich auch ganz klar Leute, also wir haben ja, das war ja nicht immer ein gesellschaftlich akzeptierter Wortansatz zu sagen, es ist ein Tag der Befreiung. Es war ja ganz lange in der deutschen Selbstlesung der Geschichte ein Tag der Niederlage, eines verlorenen Krieges. Und da gibt es natürlich auch noch so eine emotionale Gemengelage, würde ich das jetzt mal nennen. Und ich glaube, die ist vielen auch gar nicht jetzt so als vordergründig, da argumentiere ich jetzt mit, sondern es hat halt was damit zu tun, zu sagen, es ist ein Unterschied, ob ich den Tag bewerte, als Deutschland und damit auch Europa wurden befreit vom Faschismus oder zumindest von einer faschistischen Regierung. Oder ob ich hergehe und sage, das war ein furchtbar schrecklicher Tag und wir haben viele Opfer und Niederlagen und es ist alles ganz traurig aus diesem Hintergrund, weil natürlich ist Trauer immer ein Merkmal dieser Zeit. Mhm. Die Opfergruppen sind ein bisschen andere, also ob wir der gefallenen Soldaten gedenken oder ob wir der gefallenen Opfer des Regimes gedenken, das muss sich nicht ausschließen, aber es hat einfach verschiedene Zugänge. Und ich glaube, da gibt es halt einfach auch immer noch mal so ein bisschen, ja, ich würde es wirklich Befindlichkeiten nennen und ich glaube, die sind oft auch gar nicht bewusst vorhanden.
Ja. Und also wenn man jetzt generell nochmal zum Thema Faschismus kommt, es hat ja irgendwie relativ viele Seiten. Also es gibt ja Linksfaschismus, Klerikalfaschismus. Wo genau sind denn da die Unterschiede und was sind die Gemeinsamkeiten?
Mit dem Linksfaschismus tue ich mir da sehr schwer. Also ich glaube, es gibt verschiedene Definitionen von Faschismus. Mhm. Gemeinsam ist immer ein autoritäres Menschenbild, ein Menschenbild von Wertigkeit, nämlich bessere Menschen und schlechtere Menschen oder weniger wertvolle Menschen und sich daraus ableitende Rechte für die, die sich selber als besser definieren, weil es ist immer eine Selbstdefinition. Es ist keine zugewiesene Definition von den anderen an einen heran. Es ist eine Welt, die sich in Gruppen von Menschen definiert. Es ist eine Welt, die klassifiziert. Das sind Merkmale des Faschismus.
Und wo begegnet man denn Faschismus so im Alltag, ohne es vielleicht aktiv selber zu merken? Was würden Sie sagen, wo sich der Faschismus so im Alltag versteckt?
Also der Faschismus würde ich gar nicht mal so formulieren, sondern ich glaube, dass wir ganz viele faschistische Muster finden können. Ja. Und zwar im Alltag beinahe überall. Überall dort, wo wir Hierarchien haben und aus dieser Hierarchie Macht ableiten, ist das erstmal etwas, was einen Zugang schafft für ein Strukturelement, was auch gemeinsam mit Faschismus ist. Und dann ist die Frage, wenn Menschen Macht haben, wie handhaben sie diese Macht? Wie gehen sie mit Möglichkeiten um? Also Macht muss ja nichts Negatives sein. Es kann ja auch in einem demokratischen System sowieso etwas sein, das mitnimmt, das beteiligt. Wir erleben es ja jetzt gerade in der Corona-Zeit ganz klar. Mhm. Wie viel Mitspracherechte haben denn Parlamente noch wo? Wir kämpfen gerade darum zu sagen, ja, wir müssen Rücksicht nehmen auf die Gegebenheiten, aber es kann eben nicht pauschal Versammlungsrecht verboten werden und außer Kraft gesetzt werden. Es kann nicht pauschal Demokratisierungsbeteiligungsprozesse von gesellschaftlichen Akteurinnen außer Kraft gesetzt werden. Es muss zumindest im Einzelfall dezidiert begründet werden, damit im Einzelfall auch dezidiert klargelegt werden kann, nee, stopp, wir sind bereit, dieses oder jenes zu beachten, wir sind bereit, dieses oder jenes zu berücksichtigen. Und dafür erwarten wir, dass dann eben auch Grundrechte, die ja nicht umsonst im verfassungsgebenden Rang sind, auch eingehalten und weiterhin Bestand haben. Also gerade in dieser jetzigen Zeit mit so vielen Einschränkungen kann man das sehr gut sehen, wo da die wichtigen Eckpfeiler auch sind. Und da zeigt sich, wir erleben es europaweit, wie gehen andere Nationen denn mit um? Das ist gerade zu beobachten in Ungarn. Entsetzliches ist da zu beobachten. Komplette Aushebelung von demokratischen Strukturen. Da muss Europa auch reagieren als Parlament, als Konstrukt. Also da sind auch Herausforderungen drin. Und die haben alle was mit diesem Grundelement von Wertigkeiten zu tun, von zugewiesenen Wertigkeiten in der Selbstdefinition. Ich bin mehr wert, ich habe mehr Macht, ich darf bestimmen, ich sage, dass ich das so machen darf und ich legitimiere das auch auf keinste Weise irgendwie durch demokratische, ernsthafte Strukturen. So. Und diese Elemente haben wir ganz viel in Schulen, im Berufsleben. Deswegen ist es nicht immer gleich Faschismus, deswegen war ich da am Anfang so vorsichtig.
Ja.
Aber es sind eben diese Grundmuster, die in ihrem Ausleben dann eben den Schritt bedeuten. Man geht mehr in Richtung Freiheitsbeschränkungen, man geht mehr in Richtung Machtkonstruktionen und Machtfassung oder man geht eben in Beteiligung, man geht in gemeinsame Strukturen, soweit das in einem parlamentarischen System dann eben auch möglich ist. Da gibt es ja auch immer Grenzen, aber die Frage ist immer, wie weit fasse ich die? Und die Gestaltungsmöglichkeit, die haben wir ja.
Ja, und also Sie haben ja vorher auch schon angesprochen, dass gerade beim Thema Nationalsozialismus etc. immer auch so ein bisschen Trauer mitschwingt. Aber mich würde jetzt auch interessieren, wie genau Sie Ihre Gefühle beschreiben würden, wenn Sie an die Geschichte des 8. Mai denken.
Ich finde es einen ganz großartigen Moment der Geschichte, dass es der klar gemacht hat, wenn Nationen zusammenstehen, wenn nationale Interessen nicht nur im Vordergrund stehen, denn natürlich hatten die jeweiligen Nationen, die als Kriegsgegner in diesem Fall beteiligt waren, natürlich auch nationale Interessen. Aber wenn man zusammensteht, wenn man gemeinsam was macht, dann kann man eben solche Systeme auch überwinden, auch wenn sie sich so massiv manifestiert haben, wie wir das in Deutschland 1900, in den 40er Jahren einfach erleben mussten. Und deswegen ist für mich das auch ein großer Tag, der zeigt, wenn wir gemeinsam mit anderen Werten dem entgegenstehen, dann ist das nichts Gegebenes, das man aushalten muss, sondern dann kann man sowas eben auch wieder zurückfahren, beziehungsweise eben auch Menschen davon befreien von so einem System. Das deutet für mich dieser Tag.
Und finden Sie denn, dass generell also genug Menschen über die Bedeutung des 8. Mai überhaupt Bescheid wissen? Also dass Leute, wenn der 8. Mai kommt, auch so wirklich den Tag über daran denken?
Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist wie immer bei solchen Sachen. Das ist dadurch, dass es eben kein Feiertag ist, nicht in der breiten Öffentlichkeit präsent. Und es steht und fällt dann, glaube ich, ganz viel immer mit, wie sehr wird es in den Vordergrund gerückt. Dadurch, dass es dieses Jahr eben der 75. Jahrestag ist, gibt es viel mediale Aufmerksamkeit. Es hätte, wie gesagt, auch ein paar sehr große Veranstaltungen bundesweit gegeben, nicht nur von der VVN, BDA, auch von zum Beispiel Gewerkschaften, aber auch von Opferverbänden, also anderen Opferverbänden. Wir stehen ja so in Anführungszeichen für die politisch Verfolgten, aber es gab ja viele, 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 viele Opfergruppen, für die alle dieser Jahrestag ja konkret in ihrer Historie der Personen, für die sie stehen, definitiv ja Befreiung bedeutete, weil sie eben Opfer waren, weil sie Zielgruppe der Ausgrenzung und der Ermordungen waren. Und von daher, glaube ich, ist es einfach die Frage, inwieweit man da was mitbekommt. Ich glaube, dass viele Menschen bis vor diesem Jahr, den 8. Mai, nicht wirklich in seiner Bandbreite wahrgenommen haben. Auf der anderen Seite ist es im Laufe der letzten Jahre auch, würde ich jetzt mal subjektiv gefühlt sagen, mehr geworden. Das hat auch mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun. Es ist inzwischen eben auch in der Wortwahl mehr Tag der Befreiung als Tag der Niederlage. Also Veränderungen gab es und Veränderungen kommen ja nicht zustande, wenn Menschen nicht beteiligt sind. Aber in meinem Umfeld ist es ein massiv wichtiger Tag, deswegen bin ich vielleicht auch die falsche Person, um zu beurteilen, wie viele das wirklich mitkriegen. Mhm. Weil in meinen Lebenswelten, ob das jetzt gewerkschaftlich ist, ob das in den antifaschistischen Strukturen ist, ist es natürlich ein wichtiger, präsenter Tag. Deswegen ist es schwierig für mich zu bewerten, wie das ganz gesellschaftlich ist.
Und dann kommen wir jetzt auch schon so ein bisschen zum Ende. Denn ich würde am Ende einfach noch ganz gerne von Ihnen wissen, ob Sie vielleicht noch was auf dem Herzen haben, was den 8. Mai betrifft, was Sie einfach vielleicht unseren Hörern mit ans Herz legen wollen, was Sie sich vielleicht auch wünschen würden für die Zukunft.
Ja, ich würde mir wünschen, dass sich ganz, ganz viele noch an unserer Unterschriftenaktion beteiligen. Da kann man eine Petition mitzeichnen. Wir sind inzwischen bei über 50.000 Unterschriften in einem Monat. Das ist ein grandioser Erfolg. Da gerne mitmachen, gerne unterstützen. Und darüber hinaus, es geht um die Symbolkraft dieses 8. Mai. Es geht um die Symbolkraft dieses Tages. Aber Antifaschismus findet nicht nur an einem Tag im Jahr statt. Da müssen wir alle gemeinsam jeden Tag miteinander, wo uns Ungerechtigkeiten begegnen, wo uns Ausgrenzung begegnen, hinstehen. Und dann sind wir alle miteinander auf dem Weg in eine, wie ich glaube, bessere Gesellschaft für uns alle.
Alles klar, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und dass Sie das Interview mit mir gemacht haben.
Sehr, sehr gerne.
Free FM auf 105,6 MHz.